Ja, der Predigttext heute aus dem ersten Johannesbrief. Weihnachtsfeier, heute ist der letzte Feiertag des Weihnachtsfestes. Es ist ja immer so eine Sache, wenn die Weihnachtsfeier fast vorbei ist, wenn all das, worauf man sich Wochen, Monate lang darauf vorbereitet, dann mit einem Husch an uns vorbeizieht und gezogen ist. Vor allem die Geschäfte arbeiten darauf hin, vom Kirchenchor bis hin zu Weihnachtsfeierlichkeiten, Weihnachtsstände. Man bereitet sich darauf vor. Der Predigttext fängt an mit einem Wort: Schaut hin. Da muss man sich Zeit nehmen, da muss man sich hinstellen, da muss man drauf achten, da muss man schauen. Und dieser Text macht dann deutlich, dass es nicht nur darum geht, dass man aktiv ist, dass man Dinge bewegt, dass man irgendwelche Aktionen zu Weihnachten auf die Füße stellt, sondern dass man sich hinstellt, schau hin. Schaut euch das mal an. Und alleine, wenn man darüber nachdenkt, wenn also der Johannes dieses in seinem ersten Brief schreibt, macht es deutlich, dass Weihnachten ein Bild ist, eine Begebenheit, etwas sehr Persönliches ist, auf das man schauen kann, das dem man begegnen kann. Und wo man sich auch die Zeit nehmen muss, mal in Ruhe sich hinzustellen und es zu betrachten. Schau doch mal genauer hin. Und so möchte ich mit euch diesen Text lesen, um auch dieses bisschen Stille, was darin steckt, dieses bisschen Ruhe, was wir sicherlich auch zu Weihnachten brauchen, wahrzunehmen und uns darauf einzulassen. Vers 1. Seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat, denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden, und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht, deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes, und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden, wie er ist, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Wer sündigt, missachtet das Gesetz, denn Sünde kommt immer, bedeutet immer Auflehnung gegen Gottes Gesetz. Und ihr wisst, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, denn er ist ohne Sünde. Wer also mit ihm lebt, sündigt nicht. Wer aber weiter sündigt, hat ihn nicht erkannt oder nicht begriffen, wer er ist. Weihnachten, also ein Bild zum Anschauen. Sich in Ruhe einmal hinsetzen oder hinstellen, das hektische Fest an sich vorbeifliegen zu lassen und einmal darauf zu schauen. Die Zeit von Kaufen und Verkaufen ist vorbei. Man hat alle Geschenke besorgt oder eben auch nicht. Man hat alle Geschenke bekommen oder eben auch nicht. Es ist vorbei, es ist Schluss. Jetzt hast du Zeit, einmal darauf zu achten, was da eigentlich zu Weihnachten geschehen ist. Was Gott da für ein Bild malt zu Weihnachten, was das heißt. Neben dem Geschehen zu Ostern, also Passafest, Kreuzigung Jesu, all das, was in Jerusalem geschehen ist, ist Weihnachten ja eins der großen oder das große Fest der Christenheit. Das Fest, was uns als Christen am meisten prägt. Und auch die muslimische Welt nimmt ja wahr, dass Weihnachten irgendwas ganz Besonderes ist. Und manchmal geht es ja ein bisschen daneben, wenn also Weihnachtsbaum und Weihnachtsmann dann die traditionellen Dinge sind, die das Christentum in die muslimische Welt hinein exportiert. Also da müssen wir schon schauen, was ist denn eigentlich das Zentrum des Weihnachtsfestes, das, was Gott damit sagen möchte. Schau doch einmal genauer hin, denn hier wird das Wesen Gottes in besonderer Weise deutlich. Nicht die Hektik, nicht das Einkaufen, nicht das Besorgen der letzten und der allerletzten Geschenke, sondern Gottes Wesen wird in der Art und Weise, wie er dieses Bild malt, was da alles geschieht, wird Gottes Wesen deutlich. Es ist nicht die Hektik. Es ist nicht die Ruhelosigkeit, die uns zu Weihnachten hin und her treibt, von einem Einkaufsstand zum nächsten, sondern es ist das, was Gott tut. Gottes Gegenwart, Gottes Handeln. Weihnachten, das ist auch nicht ein Dogma, das ist auch nicht eine Philosophie, das ist auch nicht eine Lehre, ein neues Wort, eine neue... Es ist eine Person. Es ist ein Geschehen in einer Ecke der Welt, die eigentlich so unbedeutend ist wie nur was. Und es geschieht in einem Ort, in der Krippe, in einem Hirtenstall, der so unbedeutend ist wie nur was. Kaum etwas anderes ist bedeutender. Die Vulkane, die in der Negev-Wüste sind, da an dem Grabenbruch, sind interessanter. Die Steinformationen sind wesentlich interessanter. Der Sandstein, der da hin und her gewellt ist, für Archäologen wesentlich interessanter als so ein Hirtenstall mit einer Krippe, zurechtgezimmert, ein wenig Futter, schon halb rausgerissen. Es gibt kaum etwas Unbedeutenderes. Wenn Gott seinen Sohn da hineinlegt, wenn der König der Welt dort hineinkommt und darin geboren wird, schaut doch einmal, was für eine Liebe uns der Vater darin offenbart. Dass er bereit ist, an den unbedeutendsten Ort dieser Welt zu gehen. Und wenn man sich dann überlegt, was da alles geschieht, also das heißt, es sind nicht nur religiöse Worte, es ist nicht eine neue Lehre, eine neue Religion, eine neue Sache, aber es beginnt ein neuer Bund. Die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht, ist ganz neu. Jesus macht ja auch im Vaterunser deutlich, dass die Art und Weise, wie wir mit Gott umgehen dürfen im neuen Bund, anders ist. Er ist nicht nur der Schöpfergott, sondern er ist unser Vater. Und schon das ist eine ganz andere Geschichte. Man kann sich dem Schöpfergott nähern und darüber staunen, was für einen großen Kosmos er geschaffen hat. Aber wenn man sagen kann, du bist mein Vater, danke für deine Liebe, die mir in dir entgegenkommt, ist das eine ganz andere Sache. Schaut doch einmal, wer uns da entgegenkommt. Die Liebe des Vaters zu seinen Kindern, eine ganz persönliche Liebe. Gott wird persönlich. Gott kennt mich, Gott weiß um mich. Er beruft die Hirten dorthin. Es ist ja schon eine interessante Geschichte, dass möglicherweise, David ist ja auch Hirtensohn gewesen in genau dieser Gegend. Vielleicht besucht er gerade ein paar von seinen Verwandten. Vielleicht sind ein paar dieser Hirten weitläufig mit ihm sogar verwandt. Aber es ist so etwas Unbedeutendes. Im Propheten Micha steht's ja. Der du wahrlich das unbedeutendste Kaff bist, Bethlehem Ephrata, du aber aus dir soll mir kommen. Du bist wirklich das unbedeutendste Dörfchen, was es da in Judäa gibt. Das ist schon etwas, wenn das Wort Gottes das auch noch bestätigt. Etwas Kleineres und Unbedeutenderes als dich gibt es nicht. Deswegen habe ich dich auserwählt. Israel ist das unbedeutendste Volk auf dieser Erde. Es ist bis heute 6 Millionen, 7 Millionen, mehr sind es nicht. Allein im Ruhrgebiet sind wesentlich mehr, 10 Millionen Einwohner, 11 Millionen, vielleicht im Großraum noch 1 Million mehr. Ganz Israel weniger als im Großraum zwischen Dortmund und Duisburg. Ein ganzes Volk. In einer Wüstengegend, wo kaum etwas wächst, wo ein kleiner Fluss durch ist, der noch nicht mal die Hälfte der Ruhr hat an Wasser. Wahrscheinlich noch weniger, ein Fünftel, vielleicht ein Zehntel. Wenn Gott so etwas auswählt, dann muss man sich einmal hinstellen und sich das anschauen. Was will Gott uns damit sagen, mit diesem Bild, mit dieser Bildbetrachtung? Wenn er das so auswählt, welcher Mensch kann denn noch unbedeutender sein, als dass er von sich sagen könnte, ich bin so unbedeutend, auf mich hat Gott sowieso kein Augenmerk. Ich bin so wenig wert, dass Gott mich wahrscheinlich noch nie wahrgenommen hätte. Man kann das nicht mehr mit Ernst sagen, wenn man sich das anschaut, wo er seinen Sohn, den Sohn des lebendigen Gottes, hinschickt. In eine vollgesabberte Krippe, wo ich mich vor ekeln würde, meine eigenen Kinder da hineinzulegen. Gott macht das, um deutlich zu machen, dass er wirklich den niedrigsten Weg wählt, um mir zu begegnen. Er will mir wirklich auf Augenhöhe begegnen, damit kein Sünder sagen kann, ich bin zu gering. So tief könnte sich Gott gar nicht beugen, um mir in die Augen zu schauen. Nein. Wahrscheinlich müssten wir uns noch ein wenig beugen als Deutsche, denn wir sind ja etwas wert, wir sind Führungsnation in Europa. Wahrscheinlich müssten wir uns beugen bei dem, wie Gott auf die Erde gekommen ist in Jesus Christus. Hast du schon mal darüber nachgedacht, in all der Weihnachtshektik? Wenn wir versuchen, mit all dem Geld, was wir in unseren Taschen haben, Dinge zu besorgen, die jemand braucht oder eben jemand nicht braucht, froh ist, wenn das beim Schrottwichteln wieder loswerden könnte. Schau mal hin, schau mal genauer hin, was Gott da getan hat. Es wird von seinem Wesen deutlich, wer er ist, wie er mir begegnen möchte. Und dass er überhaupt gar kein Problem hat, sich mit Zöllnern und Sündern und Huren an einen Tisch zu setzen. Wenn er der Heilige wäre, dann wüsste er, mit wem er da zusammen ist. Andere Leute spotten über Jesus und sagen, der kann ja gar kein Heiliger sein, sonst würde er sich heilige Leute aussuchen. Aber er ist Heiliger und sucht sich die Sünder dieser Welt aus und sagt dann, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken. Ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Und nicht nur des Volkes Israel, sondern darüber hinaus. Wenn jemand das wirklich sagen möchte, ich bin zu den verlorenen Schafen gesandt, dann kann er nicht mit Gold und Silber auf dieser Welt auftauchen, dann geht das nicht. Es würde nicht passen. Entweder Gold und Silber und Purpurmantel und was weiß ich was, eine Krone auf dem Haupt oder eben ab in die Krippe und dann in einem Vorort von einer unbedeutenden Hauptstadt. Schau mal genauer hin, was das für eine Liebe Gottes ist. Paulus schaut in Philipper 2 tatsächlich hin und sagt, wenn Gott auf diese Art und Weise auf die Erde kommt, dann erniedrigt er sich. Und dann tut er das im Vollbewusstsein seiner Kräfte, seines Bewusstseins. Er will diesen Weg gehen. Und dann kann Jesus allerdings in seinen Predigten auch sagen, mühselige und beladene kommt. Mühselige und Beladene kommt, ich ekel mich nicht vor dir. Und wenn du mit deinem Leben nicht zurechtkommst, dann kannst du zu ihm kommen. Eine ganz wichtige Aussage, ein neuer Bund, ein neuer Anfang. Gott erschafft einen neuen Heilsweg. Und er geht nicht über die Gebote, über die Erfüllung guter Gesetze, die wichtig sind, die notwendig sind. Jesus sagt, ich streiche keins dieser Gebote durch. Aber durch die Erfüllung der Gebote kommen wir nicht in den Himmel. Weil wenn wir auf gute Taten setzen würden, dann müssten wir alle guten Taten erfüllen. Wenn wir aufgrund unserer Leistung in den Himmel kommen wollen, dann müssten wir alle guten Taten tun. Und weil Gott weiß, dass das gar nicht geht, dass wir das nicht tun können, dass wir nur vorläufig das eine oder andere Gute hinkriegen, aber manches andere großer Blödsinn ist, darum geht er den niedrigeren Weg. Wehe uns, wenn wir mit Hochmut auf andere schauen. Das Schlimmste, was es geben kann in diesem neuen Bund, ist mit Hochmut auf andere herabzuschauen. Sagt Gott das nicht im Alten Testament auch schon? Hochmut kommt vor dem Fall. Dem Demütigen schenkt er Gnade, dem Hochmütigen wehrt er, weil er sich gegen diesen Weg entschieden hat, hochmütig zu sein. Der ist ja selber schuld. Dass dieser da in seiner Sünde sitzt, ist er doch selber schuld. Hätte er doch lieber dies und jenes. Dieser Satz passt letztlich für jeden von uns. Die Suppe, die wir auslöffeln müssen, haben wir uns vielfach selber eingebrockt. Wir sind selber schuld, ja. Das gilt für jeden. Gott sendet seinen Sohn auf diese Erde, sein Liebstes, und Jesus verlässt seine Herrlichkeit um unseretwillen. Das ist wie, wenn ein Missionar seine Karriere in Deutschland verlässt, um dann in Indonesien Menschen das Evangelium zu sagen. Und wenn er dann wieder zurückkommt, keine Stelle mehr findet, um angestellt zu werden. Er verlässt seine Karriere, um Menschen das Evangelium zu bringen. Und dann nachher findet er nicht mehr den Anschluss hier in unserer Welt. Wie muss jemand aufgestellt sein in seinem Herzen, wenn er bereit ist, diesen Weg Jesu zu gehen? Was wäre es, wenn ich so einen Weg gehen würde? Auf meine Karriere verzichten, damit andere, wer weiß, wo das Evangelium zu hören kriegen, vielleicht einmal, vielleicht zweimal. Wie oft hast du das Evangelium gehört und lässt es an deinem Gehirn vorbeirauschen? Und jemand lässt seine Karriere fallen, seine gute Karriere, um Menschen einmal, zweimal das Evangelium zu sagen. Und das ist schon viel. Jesus lässt seine Herrlichkeit im Himmel ganz und gar und lässt sich nicht nur auf eine Krippe ein, sondern dann auch auf den Weg zum Kreuz, lässt sich anspucken, lässt sich festnageln, lässt sich eine Dornenkrone aufsetzen. Schaut nur, was das für ein Gott ist, der so einen Weg geht. Was muss das für ein liebender Gott sein, wenn er so mit uns als Menschen umgeht? Das ist ein Bild, das ist ein Gemälde, was man sich in aller Ruhe anschauen muss. Und wenn man in Weihnachtshektik hineingeht, wird man davon wenig wahrnehmen. Wird man vielleicht versuchen, die Krippe mit Gold anzumalen oder mit Silberlametta? Weil man das nicht aushält, weil man diese Art Gottes nicht aushält. Es muss doch irgendwas Goldenes an Weihnachten sein. Wenigstens der Weihnachtsmann muss doch einen goldenen Mantel überhaben oder einen roten mit Gold bestickt oder Silber bestickt oder was auch immer. So kann man doch nicht. Das ist doch nichts Festliches, doch nichts Feierliches, eine vollgesabberte Krippe zu feiern, so einen Unsinn. Das muss irgendwie anders gehen. Und das Christkind kann doch nicht irgendein Jude sein, das muss doch ein blond gelöcktes Mädchen sein. Was haben wir aus Weihnachten gemacht, weil wir es selber nicht aushalten? Mindestens unser Weihnachtsbaum hat doch Lametta, silbernes Lametta. Irgendwas Silbernes und Goldenes muss doch irgendwie dabei sein. Und wir gehen an dem Zentrum von Weihnachten vorbei. Schaut doch nur, was ist das für ein Gott, der so einen Weg wählt? Hättest du den gewählt für deinen ältesten Sohn? Unwürdig. Mein guter Name in eine Krippe hinein, ohne Silber und Gold oder irgendwelche Gutscheine, die er dann einlösen kann, wenn er 18 geworden ist. Das muss man erst einmal aushalten. Gott hat es ausgehalten, wir als seine Nachfolger halten es kaum aus. Wir verändern Weihnachten immer mehr in Richtung Silber und Gold und was weiß ich was. Und es muss immer größer sein und die Kinder bekommen ein Auto geschenkt oder was auch immer. Liebe Gottes ist nicht nur eine Lehre, nicht nur eine Philosophie, nicht nur ein Dogma, Es ist der lebendige Gott, der uns in Jesus als Person entgegenkommt. Und dieser Gott kommt uns nahe. Er kommt dir nahe. Er will dir ganz nahe sein. Und so wie Gott seinen Sohn sendet, so begegnet Jesus auch den Menschen zur damaligen Zeit. Von der Frau am Jakobsbrunnen, die dann selber mit ihrer Sünde konfrontiert wird, bis hin zu Zachäus, wo Jesus sagt, Zachäus, komm schnell vom Baum herunter, ich muss heute mit dir in dein Haus gehen. Heute muss ich zu dir, du alter Sünder. Und der Mann explodiert fast vor Freude, dass so jemand zu mir ins Haus kommt. Jesus handelt auch so. Es ist interessant, das griechische Wort, was da steht, Agape, was für eine Liebe, nicht? Im ersten Vers, da steht das Wort Agape. Im alten Griechisch, in der Antike, ist dieses griechische Wort fast unbekannt. Ist ein relativ neues Wort und wird im antiken Griechisch eigentlich kaum verwendet. Es entsteht neu. Vor dem Neuen Testament hat es eigentlich wenig Gebrauch. Erst durch das Neue Testament wird es gefüllt. Durch die griechischen christlichen Väter, Kirchenväter, bekommt es seine Füllung. Aufopfernde Liebe. Normalerweise heißt Liebe Eros, die Liebe zwischen Mann und Frau, oder Philia, das heißt die Kameradschaft, die Freundesliebe, dass ich mit einem Freund kameradschaftlich umgehe. Natürlich, das wusste man, das ist etwas anderes als die Liebe zwischen Mann und Frau. Man hatte zwei Worte. Agape, die aufopfernde Liebe, es wird durch die Christen gefüllt inhaltlich. Es ist unser Wort. Es wird gefüllt durch solche Bibeltexte wie dieser hier. Seht nur, was für eine Liebe. Er opfert sich selber und geht so einen Weg. Was muss das für ein Gott sein? Eine Sprache wird damit geprägt. Der inhaltliche Höhepunkt dieses Wortes ist: Bevor ich mich für Jesus habe entscheiden können, hat er sich für mich entschieden. Wir können sagen, 2000 Jahre danach, bevor ich geboren wurde, hat Christus schon für meine Schuld bezahlt. Was ist das für eine Liebe Gottes? Vorlaufende Gnade. Die Gnade Gottes läuft meiner Existenz voraus. Bevor ich Ja sagen kann zu ihm, hat er schon längst Ja gesagt zu mir. Wie sollte er mir, der so einen Weg geht, ich in Christus alles schenken? Sollte ich vor so einem Gott Angst haben? Johannes schreibt in seinen Briefen, Furcht ist nicht in der Liebe. Wer verstanden hat, was das für ein Gott ist, der hat keine Angst mehr vor diesem Gott. Ehrfurcht, ja. Ein Staunen, schaut nur, was das für eine Liebe ist, aber keine Angst mehr. Vor so einem Gott braucht man keine Angst haben, der mir alles gibt. Und was sagt er dem David? Wäre das nicht genug gewesen, ich hätte dir noch dreimal mehr gegeben. Warum hast du nicht gefragt? Vorlaufende Gnade. Gott erschafft einen neuen Bund. Ich bin nicht hilflos einem strafenden Richter ausgeliefert. Gott liefert seinen Sohn hilflos einem brutalen Menschen aus, einem Herodes, römischen Soldaten, die ihn annageln. Nicht ich bin dem Richter ausgeliefert, dem Ewigen, sondern Gott liefert sich mir aus. Beinahe hätte Herodes ihn gekriegt. Was ist das für ein Gott, der sich mir ausliefert als Mensch? Kann ich das aushalten überhaupt, seine Liebe zu mir? Natürlich ist da die Frage, wenn ich nichts mehr tun muss, dann brauche ich auch nichts mehr tun. Wenn er mir sowieso meine Schuld vergibt, dann lasst uns doch leben, so richtig drauf los. Silvester kommt, es wird gefeiert, bis die Puppen umfallen. Natürlich ist diese Frage, dass man die Barmherzigkeit Gottes missbrauchen kann, ganz schnell da. Wenn die Gnade Gottes groß ist, dann lasst uns die Gnade Gottes noch größer machen, indem unsere Sünde immer weiter wächst. Paulus muss dem entgegentreten. Johannes tritt hier in diesem Predigtext auch dem entgegen. Wir sind so, dass wir sagen, na, wenn er sowieso barmherzig ist, na, wenn Papa sowieso ein großes Scheckbuch hat, lasst uns noch einen Zehntausender abrufen. Johannes sagt, dazu ist Jesus doch nicht gekommen, dass du noch richtig einen drauf machst. Jesus ist gekommen als Heiliger, der meine Schuld nehmen möchte und nicht dafür missbraucht werden möchte, dass meine Schuld noch größer wird. Und wenn er am Ende der Tage mir begegnet, wir sind jetzt schon Kinder Gottes, aber was wir dann sein werden, das wissen wir gar nicht, aber wir werden heilig sein. Und jeder, der in seiner Nähe lebt und in seiner Nähe leben möchte, der heiligt sich. Das ist doch ganz klar. Und nicht, er macht nochmal so richtig einen drauf, damit die Gnade Gottes so groß wird. Ich habe mir gedacht, es ist wie in einer Bauersfamilie. In meiner ersten Stelle, wir waren ja 5 Gemeinden in einem Gemeindeverbund, Gemeinde Sterup, eine Bauernfamilie. Gemeinde. Da sind Kühe und Schweine und was weiß ich was. Da kommen die Brüder dann aus dem Stall und kommen dann in den Gottesdienst, schlafen dann ein, weil sie schon 4 oder 5 aufgestanden sind, ein paar Kühe hinter sich haben. Wenn man weiß, dass man auch zu Weihnachten die Kühe melken muss oder im Schweinestall ausmisten oder Futter verstreuen muss und weiß, nachmittags sitzen wir zum gemeinsamen Fest, Weihnachtsfest zusammen und es kommt der Sohn oder wer auch immer noch mit Dreckstiefeln aus dem Schweinestall an und weiß, ich muss mich jetzt beeilen und ganz schnell zum Weihnachtsfest der Familie. Du bist mein Sohn, du hast das Anrecht, mit uns zu feiern in der guten Stube. Aber zieh deine Stiefel aus. Und so wie du riechst, tu das Stallzeug erstmal zur Seite und geh hoch duschen. Wir warten auf dich. Du hast das Anrecht, mitzufeiern, wenn gefeiert wird. Und mit Jesus feiern wir. Aber die Stiefel musst du ausziehen. Kommst doch nicht mit den Dingern hier bei uns in die gute Stube. Das ist das, was Johannes meint. Wenn er kommen will, wir haben das Anrecht, mit ihm zusammen zu feiern. Aber wer in seine Nähe kommt, der heiligt sich, der zieht die Dreckstiefel aus. Das machst du in der guten Stube bei dir zu Hause doch auch. Und trampelst jetzt nicht nochmal richtig in die Güllegrube, damit die Mutter umso gnädiger wird. Das ist das, was Johannes hier sagen möchte. Wer ihm begegnen will, der zieht doch seine Dreckstiefel aus. Der heiligt sich, so heißt es im frommen Deutsch. Auch wenn ich das Anrecht habe, als Bauerssohn mit meinem Vater, meiner Mutter in der guten Stube Weihnachten zu feiern und wir müssen alle noch in den Stall, na, bevor wir feiern, ziehen wir die Stiefel aus und das Stallzeug aus und duschen uns und dann warten wir aufeinander und feiern miteinander. Wenn er kommt, jeder, der diese gute Hoffnung hat, so schreibt das hier in Vers 4 und Vers 5, der heiligt sich, so wie auch er heilig ist. Und Jesus wird sich dann in die gute Stube setzen, natürlich. Und wir feiern miteinander. Heiligung heißt, dass ich in die Seelsorge gehe, das, was in meinem Leben schiefgelaufen ist, vor ihm ablade. Jesus ist doch dazu gekommen, dass er meine Schuld nimmt. Er ist doch dafür gekommen und hat dafür bezahlt. Nun kannst du doch als Christ dich noch extra was obendrauf legen. Es soll doch weniger werden. Er ist doch dazu gekommen, dass es bei dir weniger wird. Johannes versucht, den Christen deutlich zu machen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Die Gebote sind nicht außer Kraft gesetzt, aber man kommt dadurch nicht in den Himmel. Und doch ist es der Wille Gottes, dass ich heilig und rein mit ihm feiere, ein hochzeitlich Kleid umlege und nicht den alten Stallgeruch mitbringe. Verhalte dich so. Das, was in deiner Seele Stallgeruch ist, dusch dich, geh in die Seelsorge. Bitte Gott darum, dass er die Dinge ausheilen lässt, die in deinem Leben blutig geworden sind, wo die Seele schwere Schläge mitgekriegt hat. Und da, wo Dreck gewesen ist, meine Zeit, wer arbeitet, wird dreckig. Wer lebt, wird sündig. Aber wer mit Christus lebt, reinigt sich dann danach. Jedes Mal, wenn wir mit Menschen zu tun haben und mit uns selber, werden wir dreckig. In der Art und Weise, wie Menschen mit uns umgehen und wie wir selber mit Menschen umgehen, werden wir dreckig werden und werden wir andere volldrecken. Und dann dürfen wir miteinander unter eine geistliche Dusche gehen und uns reinigen. Jeder, der diese Hoffnung hat, heiligt sich. Schau dir diesen Vers an, schau dir die Art und Weise an, wie Jesus auf die Erde kommt und betrachte das, damit dein Leben davon geprägt wird. Von seiner Liebe. Und das, was du heute noch nicht schaffst oder morgen, er ist bereit, dir zu vergeben, Schuld zu vergeben. Neu anzufangen mit dir. Das wünsche ich uns, dass Weihnachten zu einem besinnlichen Fest wird, wo wir uns die Zeit nehmen, einmal auf ihn zu schauen. Schaut euch an, mit was für einer Liebe uns mein Herr, mein Heiland mir begegnet. Er ist zu meinem Vater geworden, einer, der alles mir geben würde, weil ich sein Sohn bin, weil ich sein Kind bin. Lasst uns miteinander beten und ihm die Ehre geben. Wäre schön, wenn 2, 3 mit uns beten.